HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
Wir bilden jetzt eine Regierung und es finden sich neue Freunde. Die SPD, die Grünen und die FDP.
Lass uns zusammen Hand in Hand in die Zukunft gehen.
Um 2.12 Uhr waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
Lass uns zusammen.
Beide Seiten kommen gut weg, beide Seiten kommen schlecht weg. Ein idealer Koalitionsvertrag, fast.
Das ist das Wesen jedes menschlichen Zusammenlebens und auch der Politik, dass man am Ende gute Kompromisse finden muss.
Ich bin bereit und wenn du es auch willst, dann lass es geschehen. Oh, oh, lass.
Wir haben eine klare Absprache im Koalitionsvertrag und die gilt. Und zwar für jeden.
Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den Koalitionsvertrag ja nicht als eine Bibel nehmen.
Koalitionsverhandlungen haben die Eigenschaft, dass man zum Schluss immer noch besser weiß, warum man in welcher Partei ist.
Wir haben einen Koalitionsvertrag und das ist für mich immer wieder interessant zu staunen, wie der eine oder andere sich wundert, dass wir den auch umsetzen.
Das gilt und daran wird auch nicht gerüttelt.
Heute Mittag um kurz nach 15 Uhr war es soweit. SPD, FDP und Grüne haben nach wochenlangen Verhandlungen und teils eisern beschworenem Stillschweigen ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Die Frage ist nur, ist der überhaupt so wichtig für die nächsten 4 Jahre? Historisch betrachtet sind Koalitionsverträge, was die Seitenzahl angeht, immer länger, was die Inhalte angeht, immer umstrittener geworden. Bei den ersten Koalitionen der Bundesrepublik, da waren das noch, wenn überhaupt, ein paar dünne Papiere mit ein paar losen Vereinbarungen. Aber die voraussichtlich nächste Bundesregierung wird von manchen schon an ihrem Koalitionsvertrag gemessen, bevor sie überhaupt angefangen hat zu arbeiten. Die Ampelparteien haben sich einiges vorgenommen. Sie wollen eine Fortschrittskoalition sein, die das Land wirklich erneuert, wirklich nach vorne bringt. Aber was bleibt bei so viel Kompromissmasse noch übrig von den ursprünglichen Wahlprogrammen der drei Parteien? Ist so ein Koalitionsvertrag juristisch betrachtet überhaupt ein Vertrag? Und ist es nicht viel wichtiger, wer am Ende mit welchem Personal welche Ministerien übernimmt? Maßlos überschätzt der Koalitionsvertrag, so heißt der Tag heute. In 10 Tagen werden wir wissen, ob die drei Parteien dem Papier zugestimmt haben, die neue Regierung dann vereidigt werden und die Arbeit aufnehmen kann. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Mit einer historischen Reminiszenz starten SPD, Grüne und FDP ihre Ampelkoalition. Sie knüpfen an den Leitspruch »Mehr Demokratie wagen« von Willy Brandt an.
Wir wollen mehr Fortschritt wagen.
So Olaf Scholz, der nach dem Willen der Ampelpartner in der Woche ab dem 6. Dezember zum neuen Bundeskanzler gewählt werden soll.
Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammen zu halten. Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
Der Auftritt von Scholz zusammen mit den Parteivorsitzenden von Grünen, FDP und seiner eigenen Partei, der SPD, soll Aufbruch vermitteln. Auch dadurch, dass hier drei Parteien bei aller Unterschiedlichkeit zusammengefunden hätten, wie Grünen-Chef Robert Habeck betont.
Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik. Ein lernendes Deutschland, eine lernende Politik. Das ist das Versprechen, das wir uns geben.
Dabei gibt Habeck zu, dass die Koalitionsverhandlungen teilweise sehr anstrengend gewesen seien. Man habe sich einiges zugemutet. Aber man habe eben auch voneinander gelernt und bei allen Gegensätzen einen gemeinsamen Auftrag, wie FDP-Chef Christian Lindner ergänzt.
Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren. Insbesondere auch die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status quo der vergangenen Jahre zu überwinden.
Konkret heißt das unter anderem, dass die neue Regierung massiv in Digitalisierung und Klimaschutz investieren will. Deutschland solle Vorreiter beim Klimaschutz werden, so Olaf Scholz. Der Ausbau der erneuerbaren Energien habe Priorität. Dafür werde auch das Planungsrecht vereinfacht.
Die Modernisierung unseres Landes gibt es nicht zum Nulltarif. Wir werden massiv investieren, um Deutschland in der Weltspitze zu halten. Diese Investitionen haben wir miteinander vereinbart und dabei werden wir die Schuldenbremse einhalten, die im Grundgesetz garantiert ist.
Wie viele Milliarden investiert werden sollen, steht noch nicht fest. Auch bei der Finanzierung halten sich die künftigen Koalitionäre zurück. Christian Lindner betont aber die Bedeutung solider Finanzen.
Es gelingt, die breite Mitte des Landes durch unterschiedliche Maßnahmen zu entlasten, ohne dass es zu Belastungen an anderer Stelle kommt.
Für die Grünen sei entscheidend, dass sich das Ziel der Klimaneutralität in allen Politikfeldern finde, sagt Annalena Baerbock zum Beispiel auch in der Verkehrs- und der Landwirtschaftspolitik. Zugleich verweist Baerbock auf gemeinsame Ziele in gesellschaftspolitischen Fragen.
Gemeinsam Lösungen und Antworten zu finden, bedeutet für uns auch eine Modernisierung des gesellschaftlichen Vertrages, eine Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts, eine Modernisierung des Familienrechts, die auf der Höhe des 21. Jahrhunderts ist.
So wollen die Ampelpartner die Hürden für Einbürgerungen senken und im Familienrecht eine neue Form von Verantwortungsgemeinschaften einführen. Zunächst aber muss die künftige Ampelkoalition die Corona-Pandemie bekämpfen.
Corona ist nach wie vor nicht besiegt, leider.
Die Lage sei ernst, betont Scholz. Er wolle einen Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt einrichten, eine wissenschaftliche Beratergruppe berufen und die Impfpflicht in Alten- und Pflegeheimen durchsetzen. Auch eine allgemeine Impfpflicht solle geprüft werden.
Ziemlich genau 2 Monate sind seit der Bundestagswahl vergangen und jetzt liegt der Koalitionsvertrag auf dem Tisch. Wie hoch die Kompromissmasse dabei ist, das besprechen wir jetzt mit Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kastorf, das Ding ist rund 180 Seiten stark. Das hat jetzt natürlich noch keiner in den letzten 3 Stunden ausführlich gelesen. Aber lassen Sie uns mal grob durchgehen, was die jeweiligen Parteien für sich erstritten haben, was aus den Wahlprogrammen auf der Strecke geblieben ist. Starten wir doch mal bei der SPD.
Ja, das ist eine Turbosynopse, die wir jetzt hier vornehmen. Also, die Sozialdemokraten haben schon eine ganze Menge durchgesetzt. Allerdings ist, wie die Union gesagt hat, für jeden etwas dabei. Also, wenn wir nur sagen, eine Einbürgerung soll in der Regel nach 5 Jahren möglich sein, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach 3 Jahren, dann ist es eine SPD-Forderung, aber ganz besonders auch eine Grünen-Forderung, könnte aber auch liberal sein. So werden sich alle darum streiten. Wenn der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll, um nur das Gesellschaftspolitische zu nehmen, dann ist das natürlich eine Forderung von allen 3 Parteien. Für jeden etwas dabei, jeder kann es für sich in Anspruch nehmen. Das wird dann schwieriger bei anderen Themen. Also, Wahlalter auf 16 senken, das will nicht jeder. Das wollen jetzt aber SPD, Grüne und FDP. Also nochmal, die sind schon sehr aufeinander zugegangen. Nachher wird es ganz schwierig, auseinander zu klamüsern, wer für was steht. Es sei denn, wir führen es zurück auf Soziales, Klima und Finanzen. Und da sind wir dann bei den 3 unterschiedlichen Parteien. Und noch eines, also Werbeverbot für Abtreibung ganz abschaffen, das klingt in mir nach, was Annalena Baerbock gesagt hat, wir wollen auf der Höhe der Zeit sein, wir wollen eine gesellschaftliche Modernisierung, Kindersicherung auf der einen, Kindergrundsicherung auf der einen Seite und solche Sachen der Modernisierung auf der anderen Seite, das ist schon tatsächlich ein Schritt, das wäre in einer Jamaika-Koalition niemals zu vereinbaren gewesen, jedenfalls ganz gewiss nicht so einfach.
Aber wenn ich jetzt noch mal kurz auf die SPD gucke, also ja, die haben für sich 7 Ministerien erstritten, Arbeit und Soziales ist dabei, Inneres und Heimat, also das waren ja eher so erwartbare Themen, oder?
Ja, aber nochmal, Energiekosten will die SPD senken, die Finanzierung der milliardenschweren EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms, den Strompreis will sie abschaffen, dann soll das Wohngeld gestärkt werden, eine Klimakomponente wird eingeführt, Heizkostenzuschuss, das sind alles tatsächlich soziale Projekte, die auch mit der Sozialdemokratie heimgehen werden. 12 € Mindestlohn, ganz gewiss. Vermieter sollen am Heizkostenaufschlag durch den CO2-Preis beteiligt werden. Bisher sind es nur die Mieter. Das sind alles so Sachen, nochmal, das Soziale wird mit der SPD heimgehen. Hohe Energiepreise auf der einen Seite und dann CO2-Abgabe auf Sprit, Heiz oder Gas wird nicht weiter erhöht. Na, da würde ich mal voraussagen, da werden die Wählerinnen und Wähler sagen, das ist doch sozialdemokratisch. Selbst wenn es so nicht alles detailliert im Parteiprogramm gestanden haben sollte, aber auf 173, wenn wir die ganzen Vor- und Nachsprüche abziehen, auf 173 Seiten findet sich das auch. Mietpreisbremse, ein Thema, das ganz gewiss mit der Sozialdemokratie einhergeht, wird verlängert, sogar verschärft werden. Die Ampel will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen, 100.000 gewissermaßen davon, gewissermaßen öffentlich gefördert, heißt im Koalitionsvertrag. Das ist eindeutig Olaf Scholz, das hat er nämlich in Hamburg schon gemacht und erfolgreich. Also vieles von dem, was wir hier so innenpolitisch, sozialpolitisch sehen, das kommt gewissermaßen aus seiner Regierungszeit in Hamburg. Der Wohnungsmarkt soll also binnen 3 Jahren, sollen die Miete nur noch bis zu 11% steigen dürfen. Alles, sagen wir mal, Olaf Scholz. Dann
Das ist ja schon mal ganz gut. Ne? Also ja, wenn Sie sagen, ist, Sie können das so klar rauslesen, da waren so ein paar Sachen dabei, die könnte man natürlich auch zu den Grünen setzen, ne? Die ja jetzt ihr Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erstritten haben.
Ja, aber da gucke ich bei den Grünen und sage, also egal, ob es jetzt ein Sozialdemokrat war, der es gefordert hätte oder hat, wenn der Ausbau der Windenergie und der Solarenergie deutlich beschleunigt wird, also bis 2030 sollen 80% des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen, dann ist das grün. Hm. Dafür müssen aber planungsrechtliche Fragen angefasst werden und die sollen nicht mehr so oft an umweltrechtlichen Bedenken scheitern. Naja, das ist sicherlich eine FDP-Forderung, aber kommt den Grünen entgegen, weil sie sagen, naja, wir müssen der FDP ja auch in diesem Falle entgegenkommen, damit wir stärker, sagen wir mal, den Klimaschutz in allen Bereichen verankern können. In allen Bereichen. Das wird ein inoffizielles, mindestens inoffizielles Vetorecht bei allen Vorhaben geben, weil das ja auch über die Finanzen geht. Also mehr Fortschritt wagen, sagen wir so, das ist, was solche Themen angeht, ganz gewiss so. Die Vorhaben sind aber mega groß. Und das gilt natürlich dann am Ende aller Enden auch für die Finanzen.
Bei den Finanzen sind wir dann bei der FDP. 4 Ministerien erhält sie: Finanzen, Justiz, Bildung, Forschung und das Verkehrsministerium mit dem Bereich Digitales. Das hätte man jetzt alles der FDP zugeschlagen, oder?
Das ist ja, das ist toll, ne? Verkehrsministerium bei der FDP, der Digitalisierung und Infrastruktur. Also die müssen schon ziemlich gut verhandelt haben. Mhm. Die müssen aber auch sehr großes Zutrauen in sich selbst haben. Also wenn das jetzt nicht klappt, sagen wir mal so, wenn alles das, was Sie sich vornehmen mit der Digitalisierung, die vorangehen soll, die natürlich für Schulen und für Bildung und Forschung und für die öffentliche Verwaltung wichtig ist, wenn das alles Wahrheit werden soll, dann muss das natürlich finanziert werden. Wenn das nicht finanziert wird, dann hat die SPD, hat die FDP, die jetzt bei ungefähr 14%, liegt ein großes Problem, wieder in den Bundestag zu kommen. Das hatten wir ja schon mal, nicht? Also unter Guido Westerwelle, große Ankündigung, nachher wurde es ganz eng und klein. Sie muss, tatsächlich muss sie liefern, vor allem muss der Finanzminister liefern. Aber das Positive daran, er kann es sogar schaffen. Ich könnte Ihnen auch verraten, wie.
Ja, wenn Sie es schon wissen, dann möchte ich es natürlich auch wissen.
Ich sage ja Turbo-Synopse, Turbo-Analyse. Also, ich gucke mir das an und sage Ihnen, dass die Staatsfinanzen im Haushalt, dass wir dass es positiv zweistellig ausgehen wird. Also das Steueraufkommen wird zweistellig positiv sein. Zweistellig Milliarden, nicht Millionen, Milliarden. Dann haben wir zweistellige Reserven, Milliardenreserven im Haushalt. Also Corona, Flut, Flüchtlinge, Subventionen, alles, was nicht abgeflossen ist, kann man, weil es ja schon gewidmet ist, umwidmen oder umzuwidmen versuchen. Dazu bei der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Bank für Wiederaufbau, sind zweistellige Milliardenbeträge nicht abgeführt an den Bund, was üblicherweise so ist, auch nicht abgeführt. Heißt, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, sind die kommenden 2 Jahre, was den Umbau der Bundesrepublik Deutschland angeht, finanziert. Danach allerdings muss die Wirtschaft anspringen und das zahlt dann wiederum ein auf den Wirtschafts-, Energie- und Klimaminister Robert Habeck, der dann auch wiederum liefern muss. Also die Wirtschaft muss das Gefühl haben, dass sie ausreichend bedacht dann eben auch machen kann.
Was ja jetzt auch wirklich, also erstmal als sehr, sehr clever zusammengesetzt darüber kommt. Aber Herr Kastorf, ich würde ganz zum Ende ganz, ganz fix noch von Ihnen wissen. Olaf Scholz hat ja gesagt, er wollte keine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern eine Politik mit der großen Wirkung. Es ist immer wieder dieser Begriff Zukunftskoalition gefallen. Schaffen die das mit diesem Koalitionsvertrag?
Oh, ob sie es schaffen, das wage ich nicht zu sagen. Ich bin nicht der Pythio von der Spree. Aber sagen wir so, die Ambition ist enorm groß. Die Ambition ist enorm groß, muss auch so sein. Die wollen selber nach vorne gehen. Also nach Jahren der Reaktion wollen sie proaktiv werden. Angela Merkel hat, halten zu Gnaden, reagiert und damit von hinten geführt, um das positiv auszudrücken, ein Spruch von Christian Wulff. In diesem Fall ist es so, Olaf Scholz sagte mal den schönen Satz, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und diese Koalition zeigt tatsächlich aber in gemeinschaftlicher Art, dass sie was verändern will und verändern wird. Und egal, was am Ende dann von den 180 Seiten abgearbeitet ist, Deutschland wird sich in jedem Falle verändern. Die Ambition treibt und sie treibt so weit, wie es geht. Und dass sie es nicht so weit treiben, das wird das Parlament, das wird der Wähler verhindern.
Stefan Andreas Kastorf ist Herausgeber des Tagesspiegels. Ganz herzlichen Dank. Ja, schon Goethe hat ja komplizierte Verträge aufgesetzt. Allerdings solche, aus denen man dann nicht mehr so easy peasy rauskommt, liegt in erster Linie am Vertragspartner. Aus Faust, der Tragödie, erster Teil. Die, in Anführungszeichen, Koalitionsverhandlungen von Faust und Mephisto. Mephisto ist der erste Redner, der seine Dienste anbietet.
Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden. Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhen, wenn wir uns drüben wiederfinden, so sollst du mir das Gleiche tun. In diesem Sinne kannst du es wagen, verbinde dich. Du sollst in diesen Tagen mit Freuden meine Künste sehen. Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen.
Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag, die Wette biete ich.
Komm!
Und Schlag auf Schlag!
Die Koalitionsverhandlungen von Faust und Mephisto, die werden im Laufe dieser Sendung nochmal auftauchen. Maßlos überschätzt, der Koalitionsvertrag, so heißt der Tag heute. Und wenn man historisch an das Thema rangeht, wird schnell deutlich, Koalitionsverträge sind in der bundesdeutschen Geschichte immer bedeutender geworden. Nikolaus Buschlüter.
Ob Deutschlands erster Bundeskanzler Konrad Adenauer viel von Koalitionsverträgen hielt, ist nicht überliefert. Fakt ist jedoch, dass der Rheinländer ab 1949 12 Jahre lang ohne ein solches Dokument regierte. Und davon nur 4 Jahre lang mit absoluter Mehrheit. Gestützt wurde er von seiner eigenen Parteienfamilie, der Union, dem Koalitionspartner FDP und einigen kleinen Parteien im Bundestag. Erst 1961 unterschrieb Adenauer zum ersten Mal auf Drängen der Liberalen einen Koalitionsvertrag und hielt auch die wichtigste FDP-Forderung darin ein, seinen eigenen Rücktritt 2 Jahre später. Dass der Koalitionsvertrag seine Richtlinienkompetenz in Frage stellen könnte, kommentierte Adenauer so.
Ich muss jetzt sagen, das ist dumm.
Nur 9 Seiten lang war dieser erste Koalitionsvertrag. Seitdem sind diese politischen Ehepapiere mal länger, mal sogar noch kürzer geworden. Zum Beispiel 1983. Damals einigten sich Helmut Kohl und die Union mit der FDP auf eine Koalition. Ein schwarz-gelber Koalitionsvertrag, damals fast überflüssig. Das gemeinsame Dokument wurde gerade mal 6 Seiten lang und spiegelte gut wider, wie einig sich Union und Liberale damals in fast allem waren. Entsprechend lang hielt auch die bürgerliche Koalition 16 Jahre lang. 1998 unterschrieben zum ersten Mal SPD und Grüne eine Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene. Vieles darin wurde auch eingehalten. Die Ökosteuer wurde eingeführt, die eingetragene Lebenspartnerschaft auch und der Atomausstieg beschlossen. Damals schien der Koalitionsvertrag tatsächlich mehr zu sein als eine bloße Absichtserklärung. Zweifel daran wischte Bundeskanzler Schröder einfach weg.
Das gilt und daran wird auch nicht gerüttelt.
Die Agenda 2010 stand übrigens in keinem der beiden rot-grünen Koalitionsverträge. Die Proteste dagegen bekam Kanzler Schröder auch weniger von den Grünen zu hören, als vielmehr aus der eigenen Partei. Dass andere Koalitionsverträge manchmal kaum das Papier wert waren, auf dem sie standen, zeigt dagegen das Beispiel der schwarz-gelben Koalition ab 2009. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen hatte FDP-Chef Westerwelle noch getönt:
Alle 20 Vorschläge, alle 20 Kernforderungen der FDP, alle konnten im Koalitionsvertrag durchgesetzt werden. Versprochen, gehalten.
Doch von diesen 20 Punkten blieben in den kommenden Jahren viele auf der Strecke, trotz des Koalitionsvertrags. Auch die wichtigste liberale Forderung nach einem gerechterem, niedrigerem und einfacherem Steuersystem räumte Kanzlerin Merkel brüsk ab offiziell wegen Finanzierungsvorbehalten.
Ich habe gerade mit dem FDP-Vorsitzenden gesprochen und wir haben genau die gleiche Reihenfolge. Wir sagen Haushaltskonsolidierung, Steuervereinfachung und das ist das, was wir im Augenblick leisten können.
Selten dürfte in der Geschichte der Bundesrepublik so wenig von einem Koalitionsvertrag umgesetzt worden sein wie zwischen 2009 und 2013. Die Wehrpflicht wurde nicht beibehalten, sondern abgeschafft. Statt Laufzeitverlängerung gab es den Atomausstieg. Und statt einer Reform des Gesundheitssystems verschwand lediglich die Praxisgebühr. Hier traf das Wort des späteren CDU-Kanzleramtsministers Thomas de Maizière voll zu. Schon 2005 hatte er in der ARD Folgendes gesagt.
Ein Koalitionsvertrag ist keine Bibel. Da entsteht eine Scheinplanung über 4 Jahre, die später gar nicht eintreten wird. Die Wirklichkeit ist viel intelligenter als das, was aufgeschrieben wird.
Vielleicht auch deshalb, weil ja doch so vieles anders kommt, als man denkt, bestand die SPD in ihrem letzten 130-seitigen Koalitionsvertrag mit der Union, abgeschlossen 2018, auf eine Revisionsklausel zur Halbzeit der GroKo. Die SPD pochte im Koalitionsvertrag auf eine Grundrente, mehr bezahlbaren Wohnraum und ein höheres Kindergeld. Die Union setzte vor allem auf solides Wirtschaften und die schwarze Null.
Und genau diesen letzten Koalitionsvertrag, den nehmen wir uns jetzt nochmal genauer vor. Wie viel ist da überhaupt umgesetzt worden? Also wie wichtig war das Ding rückblickend? Robert Fehrkamp ist Senior Advisor beim Programm Zukunft der Demokratie der Bertelsmann Stiftung. Guten Abend.
Schönen guten Abend aus Berlin.
Herr Fehrkamp, insgesamt gab es 294 Versprechen im Koalitionsvertrag 2018 und davon wurden fast 80% ganz oder teilweise umgesetzt. Das klingt für mich erstmal viel, aber aus Ihrer Sicht ist das ein gutes Ergebnis verglichen mit den Koalitionsverträgen davor?
Ja, ganz eindeutig. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, was diese große Koalition da erzielt hat. Wir erinnern uns alle, nach der Bundestagswahl 2017 wollte niemand eine weitere große Koalition. Auch die beteiligten Parteien wollten das nicht. Es war ein sehr schwieriger Start, ein grottenschlechter Start in die Regierungsarbeit. Man hat sich 2018 auf offener Bühne gestritten. Aber man hat sehr schnell damit begonnen, den vereinbarten Koalitionsvertrag tatsächlich auch umzusetzen, hat schon eine sehr gute Halbzeitbilanz erreicht und am Ende des Tages fast 3/4 aller Versprechen vollständig umgesetzt und etwa 80% zumindest vollständig oder teilweise. Das ist auch im internationalen Vergleich ein sehr gutes Ergebnis, ein Ergebnis, was normalerweise nur Einparteienregierungen in dieser Größenordnung erreichen. Und deshalb ist das für eine Koalitionsregierung wirklich ein exzellentes Umsetzungsergebnis.
Ich würde gerne ein Gefühl dafür bekommen, vielleicht können wir exemplarisch eins rausgreifen, was nicht umgesetzt wurde und warum es nicht umgesetzt wurde. Also gab es dafür dann gute Gründe oder war es dann so ein schulterzuckendes, naja, haben wir nicht mehr geschafft, ist auf der Strecke geblieben?
Ja, es gibt zum Beispiel das Versprechen, die Schuldenbremse, die im Grundgesetz ja verankert ist, einzuhalten, die sogenannte schwarze Null, also haushaltspolitisch sehr solide zu wirtschaften. Das ist ein Versprechen, was nicht eingehalten werden konnte, aufgrund wegen der Corona-Pandemie. Und wir alle müssen in diesem Fall natürlich eigentlich auch froh sein, dass die Bundesregierung sich da nicht sklavisch an diese geplante Vereinbarung gehalten hat, sondern dann eben aus der existenziellen Krisensituation heraus in der Finanzpolitik andere und, wie ich finde, bessere Entscheidungen getroffen hat. Das ist also eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es natürlich immer gute Gründe dafür geben kann, einzelne Versprechen auch nicht einzuhalten. Die muss man dann aber offen und transparent benennen und erklären.
Herr Fehrkamp, wann ist denn ein Koalitionsvertrag gut formuliert? Worauf kommt es denn da an?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie haben ja vorhin in dem Beitrag schon erwähnt, dass der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag ein sehr schlechter Koalitionsvertrag war. Und zwar deshalb, weil er sehr viele sogenannte rhetorische Versprechen enthielt. Also Versprechen, die nicht genau erklärt worden sind, wo nicht deutlich war, was wollen wir eigentlich genau gesetzgeberisch umsetzen. Also von daher würde ich sagen, je genauer ein Koalitionsvertrag vereinbart, was getan werden soll, umso besser ist er auch überprüfbar, umso besser ist er einhaltbar und umso weniger Streit über die Umsetzung gibt es dann im Laufe der Legislaturperiode. Ich meine, Politik erschöpft sich ja nicht in der Umsetzung von Koalitionsverträgen. Und natürlich gibt es auch viele gesetzgeberische Tätigkeiten, die in einem Koalitionsvertrag noch gar nicht antizipiert worden sind. Und das ist ja auch richtig so. Aber ich finde eben schon, dass es ein Eigenwert von Politik eben auch ist, wenn sie das, was sie einmal vereinbart und versprochen hat, auch tatsächlich umsetzt. Und deshalb, glaube ich, sind diese Koalitionsverträge auch durchaus hilfreiche Instrumente, um beim Bürger Vertrauen zu wecken und dieses sehr weit verbreitete Vorurteil eben abzubauen. Politik macht ja sowieso immer das, was sie will. Und das ist meistens was anderes, als sie vorher versprochen hat. Das stimmt so nicht.
Jetzt waren Sie ja gerade, Sie sagten, ne, diese 80%, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und Sie waren gerade bei den Bürgern. Wird über solche Erfolge denn auch genug berichtet, angeknüpft an die Frage, spiegelt sich das dann wieder bei den Vertrauenswerten der Bürger oder geht es eigentlich an den meisten vorbei, dass diese Werte in dem Fall jetzt so gut gewesen sind?
Also wir haben das über die Jahre gemessen und haben tatsächlich festgestellt, dass zwischen 2019 und 2021 diese Vertrauenswerte, also die Frage, was glauben die Menschen eigentlich, wie viel von dem, was vereinbart worden ist, wird tatsächlich umgesetzt, dass diese Vertrauenswerte deutlich besser geworden sind. Und wir führen das auch darauf zurück, dass die letzten beiden Regierungen sehr, sehr gute Umsetzungserfolge zu vermelden hatten. Ob genug darüber gesprochen wird, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sozusagen das Vertrauenspotenzial, was auch in der Kommunikation über so einen Koalitionsvertrag liegt, dass das noch nicht voll ausgeschöpft wird. Und würde das auch der neuen Bundesregierung raten, sehr transparent mit dem neuen Koalitionsvertrag umzugehen, für alle nachvollziehbar zu dokumentieren, was vereinbart ist. Und dann eben auch vorzuschreiben, was davon umgesetzt worden ist, weil das eine Chance für Verbindlichkeit, Transparenz und damit auch Vertrauen ist.
Robert Verkamp ist Senior Advisor beim Programm Zukunft der Demokratie der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Faust und Mephisto, die stecken noch mitten in ihren Koalitionsverhandlungen. Faust möchte Hilfe vom Teufel. Der Teufel ist da natürlich sehr offen, besteht aber auch aus Schriftlichem. Und das regt Faust jetzt doch ein bisschen auf. Faust ist der erste Redner hier.
Werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehender Zeiger fallen. Es sei die Zeit für mich vorbei.
Bedenk es wohl. Wir werden's nicht vergessen. Ich werde heute gleich beim Dr. Schmaus als Diener meine Pflicht erfüllen. Nur eins, um Lebens- oder Sterbenswillen bitte ich mir ein paar Zeilen aus.
Auf was Geschriebenes forderst du, Pedant? Hast du noch keinen Mann, nicht Manneswort gekannt?
Ja, als ob das Wort von Faust nichts wert wäre. Aus Faust, der Tragödie, erster Teil, die Koalitionsverhandlungen zwischen ihm und Mephisto. Maßlos überschätzt, der Koalitionsvertrag, so heißt der Tag heute und ein Paradebeispiel dafür, dass ein Punkt aus einem Koalitionsvertrag nicht eingehalten worden ist, ist der Atomausstieg. Durch Fukushima wurde der Vertrag von der Realität überholt. Christoph Schelt.
Ausstieg aus der Atomenergie. Für die Grünen war das schon immer eine Herzensangelegenheit. Und als sie 1998 dann endlich im Bund in Regierungsverantwortung kamen, war sofort klar, zusammen mit der SPD muss dieses Projekt so schnell wie möglich umgesetzt werden. Der neue Umweltminister Jürgen Trittin.
Wir wollen sofort alle Maßnahmen ergreifen, um die Atomkraftwerke schnellstmöglich abzuschalten. Für uns gibt es keinen Energiekonsens ohne Ausstieg aus der Atomenergie.
Ein Jahr nach Amtsantritt sollte ein neues Atomgesetz auf dem Weg sein. Doch ganz so schnell ging das dann doch nicht. SPD-Kanzler Gerhard Schröder hatte nicht nur die Interessen seines kleineren Koalitionspartners zu berücksichtigen, sondern auch die der Industrie und musste juristische Bedenken prüfen. Und so bremste Schröder seinen grünen Umweltminister erstmal aus.
Es wird so nicht gehen, weil wenn man die vertraglichen und auch die völkerrechtlichen Fragen nicht beachtet, laufen wir in Schadensersatzansprüche entweder direkt als Bund oder indirekt.
Um den Deal mit der Industrie wasserdicht zu machen, wurde dann monatelang verhandelt. Und im Juni 2000 konnte Gerhard Schröder diesen historischen Satz sagen.
Mit den soeben geleisteten Unterschriften haben wir uns abschließend darauf verständigt, die Nutzung der Kernenergie geordnet und wirtschaftlich vernünftig zu beenden.
Der Kompromiss sah vor, die damals 19 aktiven Atomkraftwerke dürfen noch so viel Strom produzieren, wie einer durchschnittlichen Laufzeit von 32 Jahren ab Inbetriebnahme entspricht. Neue AKW sollte es nicht geben, Brennelemente ab 2005 nicht mehr aufbereitet werden. Die Union konnte sich damit nie arrangieren und der damalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz kündigte das an, was viele Jahre später Realität wurde.
Die CDU-CSU wird nach dem nächsten Regierungswechsel diese Entscheidung rückgängig machen. Sie ist nicht unumkehrbar.
Bis 2010 mussten sich Merz und seine Union gedulden. Doch dann kam, wie angekündigt, der Ausstieg aus dem Ausstieg. Laufzeitverlängerung genannt. Zwischen 8 und 14 zusätzliche Betriebsjahre gab es für die Reaktoren. Kanzlerin Merkel und ihr damaliger Umweltminister Norbert Röttgen waren von der längeren Laufzeit überzeugt.
Wir machen es, weil wir überzeugt davon sind, dass es eine technologische Modernisierung ist, dass es neue Märkte sind, dass es Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind.
Sowohl was die Versorgungssicherheit, was den Strompreis und auch das Erreichen der Klimaziele anbelangt, ist die Kernenergie als Brückentechnologie über das Jahr 2020 hinaus wünschenswert.
Der 11. März 2011 änderte alles. Der Tsunami vor der japanischen Ostküste löste im Atomkraftwerk Fukushima eine Überschwemmung aus, in der Folge den Super-GAU.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Situation im japanischen Atomkraftwerk Fukushima spitzt sich weiter zu. Die Regierung befürchtet jetzt, dass es in 3 Reaktorblöcken zu einer Kernschmelze kommen könnte.
Und Bundeskanzlerin Merkel vollzog eine politische Kehrtwende, wie man sie bis dahin von ihr nie erwartet hätte. Im Rückblick gab sie unumwunden zu:
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Danach geht alles ganz schnell. Ende Juni 2011 ist der neuerliche Atomausstieg beschlossene Sache. Der damalige Umweltminister Röttgen brüstete sich in der Bundestagsdebatte mit dem Ausstieg.
Es ist ein nationales Gemeinschaftsprojekt, das heute beschlossen wird, meine Damen und Herren. Und das ist ein sehr guter Tag für Deutschland und für unser Land.
Was passiert eigentlich, wenn man einen Koalitionsvertrag bricht? Gibt es da eine Konsequenz oder zucken alle mit den Schultern und dann war's das halt? Professor Hans Vorländer ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Vorländer, dieser Koalitionsvertrag, das ist ja kein rechtlich bindender Vertrag. Also der Begriff ist irgendwie irreführend, oder?
Ja, das ist es. Wenn man das mit juristischen Kategorien sieht, ist es kein Vertrag im engeren Sinne. Aber es ist natürlich schon eine Willensbekundung von 3 Partnern jetzt, wo die unterschiedlichen Willen der Einzelnen konvergieren zu einer gemeinsamen Verabredung, diese und keine anderen Projekte umzusetzen. Vor allen Dingen ist es eben doch eine Absichtserklärung, die ganz bestimmte Politiken umfasst, aber die auch die generelle Richtung der Koalition beschreibt.
Wie funktioniert dann aber in so einem Konstrukt eine gewisse politische Verbindlichkeit? Weil die ist ja scheinbar gegeben.
Ja, es ist eine Geschäftsgrundlage. Und Geschäftsgrundlagen sind ja auch immer dafür da, dass sich die Partner verpflichten und dass sie eben ihr Vertrauen auch in dieses gemeinsame schriftliche Werk legen und daraus auch beziehen. Insofern wäre jetzt eine Verletzung des einen oder anderen Punktes ein ernsthafter Moment der Überlegung, ob man dem anderen Partner noch vertraut. Insofern geht es um politisches Vertrauen. Es geht um die Agenda, die man abarbeiten will. Und es geht auch darum, nach außen hin, also den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber klarzumachen, das ist unser gemeinsamer Wille. Und wenn dann einer eben nicht mehr das umsetzen möchte, was sie vorab verabredet haben, dann kann man das nach außen hin eben auch als einen Vertragsbruch in einem weiteren Sinne deklarieren und könnte dann eben auch die Koalition, wenn es ganz hart kommt, in Frage stellen.
In diesem Fall haben ja jetzt in 22 Arbeitsgruppen über 300 Menschen diesen neuen Koalitionsvertrag verhandelt. Ist das auch so ein bisschen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Ich frage mal ein bisschen ketzerisch, warum brauchen wir den?
Also zunächst mal ist es ja auch wichtig, um die Partner selbst zu verpflichten. Das sind Selbstbindungsakte der Partner, die dort verhandelt haben. Und weil so viele sich daran beteiligt haben, kann man auch sagen, der Vertrag selbst hat zwar ein Ergebnis, aber das ist zwar auch wichtig, aber der Weg dahin ist das Entscheidende gewesen. Sozusagen nicht unbedingt das Ziel. Das Ziel ist für uns, also die Bürgerinnen und Bürger und für die Journalistinnen und Journalisten ganz wichtig. Wir können darüber reden. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber dass sich die Partner dieser Koalition auf dem Weg dahin verständigt haben, gerade so viele führende Politikerinnen und Politiker aus den Parteien, ist ganz wichtig, weil das sind vertrauensbildende Maßnahmen. Und deshalb ist es nicht nur Arbeitsbeschaffung, sondern ist die Brücke zum Bauen von Verständigung und Vertrauen zwischen den einzelnen Parteien.
Das finde ich gerade interessant, wie Sie das erklären, wenn Sie sagen, der Weg dahin war eigentlich das Entscheidende, weil was für mich vorhin auffällig war bei der Pressekonferenz, auf der der Koalitionsvertrag vorgestellt worden ist, wie oft da betont wurde, dass hinter den Kulissen die Fetzen geflogen sind, dass man sich viel gegenseitig zugemutet hat, aber dass man am Ende sich eben doch immer wieder gut einigen konnte. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt folge, ist das das Entscheidende, was hier passiert ist.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Das ist quasi Konsens durch Streit. Wenn es eine Konfliktkultur gibt, jetzt mit Betonung auf Kultur, das heißt, man kann sich streiten, aber man macht es in Respekt vor den Positionen des jeweils anderen, dann kann das eine tragfähige Basis sein für Vertrauen in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende. Vor allen Dingen dann, wenn ansonsten ja die Realität viele Krisen bereithält, die man auch noch bewältigen muss.
Jetzt müssen die Parteien zustimmen innerhalb der nächsten 10 Tage. Wie schätzen Sie das ein? Kann man die Zustimmung als sicher erachten oder kann da der große Knall noch folgen?
Ich glaube nicht. Insofern kann man das jetzt nochmal zitieren, was Frau Merkel früher sagt, das ist alternativlos. Es gibt keine wirkliche Alternative jetzt zur Ampel. Und ich glaube auch, der Druck jetzt von außen, die Erwartungen sprechen eindeutig dafür, dass die Parteien sich da hineinfügen. Aber vielleicht ja auch mit Freude tun oder mit Zustimmung, wenngleich natürlich, auch das gehört zum demokratischen Geschäft, einige damit nicht zufrieden sein werden, bei den Grünen vielleicht nicht. Bei der FDP wird gefragt, wie wird da eigentlich das alles finanziert? Und vielleicht gibt es bei der SPD auch das eine oder andere, was an Vorbehalt geäußert wird. Aber das gehört natürlich zum demokratischen und politischen Geschäft dazu. Aber das Projekt als solches hat keine Alternative.
Dieses Papier wird immer dicker, wenn man jetzt noch mal historisch drauf guckt. Die ersten Koalitionsverträge in Deutschland, der erste hat auf 9 Seiten gepasst, der zweite hat auf 6 Seiten gepasst und diesmal sind wir bei 173 Seiten. Macht das eigentlich was mit den Abgeordneten, würde ich gerne zum Schluss noch wissen. Also so nach dem Motto, je detaillierter der Vertrag, desto eingeschränkter die Freiheit der Abgeordneten. Ist das ein haltbarer Gedanke?
Ja und nein. Also einerseits könnte man natürlich sagen, wenn jetzt alles da schon beschlossen ist, was gemacht werden soll, dann kann ich als Abgeordnete gar nicht mehr darüber im Einzelnen mitbestimmen. Aber das trifft ja nicht zu. Weil all das, was da als Absichtserklärung drin ist, ist erstens getragen von sehr vielen Personen. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Wenn über 300 daran beteiligt sind, dann sind eben auch führende Politikerinnen und Politiker der Parteien und Fraktionen auch inkludiert gewesen. Und dann ist natürlich nach wie vor der Abgeordnete und die Abgeordnete frei, auch in der Gewissensentscheidung. Das heißt, das Parlament ist nachher die Institution, die über Gesetze entscheidet und die letztlich auch die Richtung der Politik bestimmt. Insofern sind es hier Absichtserklärungen, aber implementiert werden muss das vom Parlament, was Gesetze angeht, und dann exekutiert werden muss es von der Regierung.
Professor Hans Vorländer ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Herr Faust und Mephisto sind fast am Ende ihrer Koalitionsverhandlungen. Aber der Teufel besteht auf was Schriftliches und Faust ist ein wenig ungehalten.
Was willst du, böser Geist, von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich gebe jede Fall dir frei.
Wie magst du deine Rednerei nur gleich so hitzig übertreiben? Ist doch an jedes Blättchen gut. Unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut?
Wenn dies dir völlig Genüge tut, so mag es bei der Fratze bleiben.
Blut ist ein ganz besonderer Saft.
Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis breche. Das Streben meiner ganzen Kraft ist gerade das, was ich verspreche. Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, ins Rollen der Begebenheit. Da mag den Schmerz und Genuss gelingen und Verdruss miteinander wechseln, wie es kann. Nur rastlos betätigt sich der Mann.
Euch ist kein Maßenziel gesetzt. Beliebt's euch überall zu naschen, im Fliehen etwas zu erhaschen, bekommt euch wohl, was euch ergetzt. Nur greift mir zu und seid nicht blöde.
aus Faust der Tragödie, erster Teil, der Koalitionsvertrag in Anführungszeichen gesetzt zwischen Mephisto und Faust. Maßlos überschätzt, der Koalitionsvertrag, so heißt der Tag heute und so wird es jetzt weitergehen. Das ist der Zeitplan für die nächsten beiden Wochen. In den nächsten 10 Tagen sollen die einzelnen Parteien dem Papier zustimmen. SPD und FDP haben dafür Parteitage angesetzt am Wochenende vom 4. und 5. Dezember. Bei den Grünen beginnt die Urabstimmung an diesem Donnerstag. Wenn dann alle zugestimmt haben, kann Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Der Termin soll dann in der Woche ab dem 6. Dezember liegen. Und das ist eng, weil schon am 10. Dezember internationale Verpflichtungen für den neuen Kanzler und der oder die neue Außenministerin anstehen. Soll heißen, bis zum 9. Dezember muss eigentlich alles über die Bühne gegangen sein. Das ist Donnerstag in 2 Wochen. Bis dahin wird noch heiß spekuliert werden, und zwar über Personalien. Wer kriegt mit welchem Personal welches Ministerium? Im Koalitionsvertrag wird zwar geregelt, welche Partei welches Ministerium leiten soll, die Namen der Ressortchefs, die stehen aber noch nicht drin. Rainer Dachsel spekuliert ein bisschen mit.
16 Ministerien werden es wahrscheinlich. Wäre also eigentlich ganz einfach. 8 Männer, 8 Frauen, mindestens 2 Queere dabei, mindestens 2-mal Migrationshintergrund, aus jedem Bundesland eine oder einer, außer vielleicht aus dem Saarland, die waren echt überrepräsentiert die letzten Jahre. Evangelisch, katholisch, obwohl das ist Gott sei Dank nicht mehr so wichtig. Dafür 2-3 Leute unter 40. Mal nachsehen, dass es nicht mehr als 8 Juristen sind, vielleicht sogar eine Nicht-Akademikerin, gewagt. Und jetzt nur noch der Parteienproporz. 7 SPD, 5 Grün, 4 FDP, bisschen gucken, dass die Flügel auch dabei sind und jetzt mal einen Computer füttern mit den in Frage kommenden Namen. So, bing, nach 2 Sekunden steht das Kabinett. Und die Digitalisierung hätte einen großen Schritt nach vorne gemacht. Oder auch nicht. Weil dann die Frauen plötzlich wieder mal alle nur die Gedönsministerien haben. So ein Zufall. Oder der Osten findet, dass er da mal wieder nicht vorkommt. Wie konnte das passieren? Oder irgendjemand sehr, sehr Wichtiges ist mal wieder übergangen worden. Huch. Also dann doch lieber das Standardvorgehen. Es gilt, jede Partei darf ihr Hobby pflegen. SPD macht Arbeit. Na klar, Herr Heil bleibt uns als einziger erhalten. Grüne machen Umwelt und Landwirtschaft, aber weil da ja auch Frauen dabei sein müssen, guckt wohl entweder Toni Hofreiter oder Cem Özdemir nachher sehr traurig. Und die FDP darf Justiz mit dem immer so einserjuristisch dahergrinsenden Marco Buschmann. Und ein paar Ressorts werden so ein bisschen gegen den Strich besetzt. Oh lala, die FDP kriegt Verkehr, da ärgert sich der Öko. Die SPD innen und die Grünen Familie, da hyperventiliert die Konservative. Aber das ist alles Pillepalle, denn das eigentliche Prinzip beim Kabinettspostenverteilen ist: egal was ich bekomme, es muss ein Superministerium sein. Das heißt so eins, das allen anderen in die Suppe spucken kann oder ihnen sogar die Suppe wegessen oder gleich Suppen generell verbieten. Das entspricht auch eher den kursierenden Listen, also dass die Grünen ein Klimasuperministerium kriegen mit Robert Habeck, der die Wirtschaft gleich dabei hat. Und jedes Gesetz muss zum Klimacheck. Naja, also so hatten sich's die Grünen mal vorgestellt, aber so super wird das Ministerium dann wohl doch nicht. Denn das klassische Superministerium, das ist sowieso Finanzen. Super, was ihr euch vorgenommen habt, können wir leider nicht bezahlen. Nächster Vorschlag. Christian Lindner. Aber das ist eher was für Sparbrötchen, nix für Fortschrittshelden. Und vielleicht kommt ja noch ein neues Superministerium dazu. Gesundheit mit Karl Lauterbach und mit dem Recht, jederzeit, wenn er eine gut gemachte Studie bis zur Hälfte gelesen hat, das ganze Land dicht zu machen. Und zwar mindestens so lange, bis er sie zu Ende gelesen hat. Im Gespräch ist er jedenfalls noch. Sonst wäre die SPD ja auch benachteiligt. Obwohl, halt. Da ist ja auch noch das Kanzleramt. Ja, wird oft unterschätzt, hat aber, was die wenigsten wissen, Richtlinienkompetenz. Fast so eine Art Superministerium.
Auch wenn die Ressortchefs noch nicht feststehen, aber über Machtverhältnisse lässt sich anhand des Koalitionsvertrages durchaus etwas sagen. Das analysieren wir jetzt mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Hallo, Herr von Lucke. Welche Ministerien haben denn welches Gewicht und was lässt sich daraus denn ableiten über die Machtverhältnisse innerhalb dieser neuen Bundesregierung?
Naja, zunächst einmal ist festzustellen, dass die FDP genau das bekommen hat, was sie wünschte. Das Finanzministerium, und das war heute Christian Lindner bei all seinen Auftritten regelrecht anzusehen, das ist das, was die FDP von Anfang an avisiert hat. Er war sichtbar stolz und glücklich, dieses bekommen zu haben. Neben übrigens den klassischen FDP-Ressorts Bildung, Justiz, das ist typisch. Bemerkenswert, wir sollten gleich darauf zu sprechen kommen, auch noch Verkehr. Und das wird interessanterweise den Grünen noch Schwierigkeiten machen, die quasi als äquivalent, und das ist das ganz Neue in diesem Koalitionsvertrag, ein, man kann es so sagen, super Klimaministerium bekommen haben. Ein Klimaministerium, was faktisch, und das ist fast revolutionär, das alte Wirtschaftsministerium einbezieht, überflüssig macht damit. Also ein Klima-Wirtschafts-Transformationsministerium, geleitet und geführt von Robert Habeck, das den Anspruch hat, quasi als Querschnittsministerium überall die klimapolitischen Leitgaben zwar nicht durchregieren zu können, das gibt kein Vetorecht, das ist klar, aber zumindest kontrollieren zu können, ob die Gesetzesvorhaben klimaneutralen Ansprüchen gerecht werden.
Ist das hier an dieser Stelle auch so eine kleine Schlappe für die FDP, dass die FDP das Wirtschaftsministerium nicht bekommen hat?
Ich glaube nicht, dass sie da allzu große Interessen daran hatte, denn wir müssen uns erinnern, in den letzten Jahren hat das Wirtschaftsministerium, das in der Tat, wie Sie sagen, klassischerweise ein FDP-Ministerium oftmals war, es hat ja gegenüber dem Finanzministerium nie mehr diese Bedeutung gehabt. Mhm. Die Verschiebung von Wirtschaft zu Finanzen ist eklatant, also wer das Finanzministerium hat, wird das Wirtschaftsministerium sowieso nicht reklamieren. Aber dieses Klima-Superministerium ist obendrein, und das macht es so spannend, in einer Phalanx bei den Grünen zu Hause, die eigentlich nur grüne Politik bedeutet. Mhm. Von einer Ausnahme abgesehen, die Grünen haben Klima. Sie haben interessanterweise immer noch ein Umweltministerium, wobei man sich fragen könnte, warum es ein Umweltministerium klassischerweise eigentlich noch gibt. Es hätte fast mehr Sinn gemacht, wenn das passiert wäre, was ursprünglich mal angedacht war, Umwelt und Landwirtschaft zusammenzuziehen. Das war zeitweilig geplant. Es gibt aber auch noch ein originäres Landwirtschaftsministerium. Das ist auch bei den Grünen zu Hause. Und das außenpolitische Ministerium, das ja bekanntermaßen jetzt schon mit Annalena Baerbock gesetzt ist, ist auch eines, Annalena Baerbock hat heute nochmal ausdrücklich darauf abgehoben, dass auch klimapolitisch, also eine Klima-Außenpolitik betreiben will. Die Grünen setzen also voll und ganz auf das Thema Klimapolitik, und sie haben ein kleines Problem, das vielleicht wichtigste Ministerium, das ihnen viel Ärger bereiten kann, nämlich das Verkehrsministerium, ist bei der FDP zu Hause. Und die FDP hat, wie wir wissen, völlig andere Ansichten von einer Verkehrspolitik. Da geht es ganz klar in die Verteidigung der starken Motoren. Also alles bloß durch Umstellung auf E-Mobilität, aber weiter dicke SUVs, während die Grünen ja grundsätzlichere Mobilitätskonzepte präferieren, also eine Umstellung auf öffentlichen Personennahverkehr. Hier wird es noch durchaus harte Auseinandersetzungen geben, vielleicht auch ein Stück weit mit der SPD, denn die SPD wiederum hat die Neuerung eines völlig neuen Bauministeriums. Das gab es in dieser Weise vor 20, 30 Jahren zum letzten Mal. Auch das ist natürlich klimarelevant. Also da sind gewisse Konflikte angelegt, die vor allem natürlich jetzt die Grünen und mit Robert Habeck als Vizekanzler und Superminister austragen werden müssen.
Also da gehe ich mal davon aus, das haben ja alle immer wieder betont, auch heute wieder bei dieser Pressekonferenz, dass man doch sehr hart miteinander ins Gericht gegangen sei und da ordentlich die Fetzen geflogen seien, dass das jetzt schon mal so ein Streitpunkt gewesen ist, das Verkehrsministerium. Was die Grünen aber auch bekommen haben, ist das Ressort Familie. Ja. Und da kann man doch eigentlich fast sicher von ausgehen, dass das zu einer Revolte bei den Konservativen führen wird, oder?
Ja, das war sowieso interessant. Der CSU-Fraktionschef hat heute ja, Herr Dobrindt hat, oder Chef der CSU-Gruppe im Bundestag, hat heute ja schon mit großer Werbe draufgehauen, wenn ich so sagen darf, und von einer absoluten Linksregierung gesprochen. Und damit meint er natürlich ganz klar, er meint in gewisser Weise vor allem den gesellschaftspolitischen Anspruch auch, der ja stark sowohl von FDP und Grünen vertreten wird. Also er ließ nichts daran, kein gutes Haar an der Cannabis-Freistellung beispielsweise. Und insgesamt sind es natürlich die gesellschaftspolitischen Ansprüche, die Grünen beispielsweise gerade im familienpolitischen Bereich, also mit Kinderrechten, mit der starken Betonung der Eigenständigkeit der Familie, in einer anderen Weise natürlich, als es sich die CSU klassischerweise vorstellt. Da gibt es sicherlich Auseinandersetzungen, aber die Grünen haben damit zumindest einen starken Punkt gemacht. Sie haben ja auch im Wahlkampf sehr stark auf die Kinderrechte abgestellt. Also die bessere Fürsorge für Kinder und bessere Bildungschancen, gerade im Bereich der Kinderrechte, das war immer ein grüner Anspruch, und insofern haben sie sich hier in dem Punkt zumindest neben ihrer großen klimapolitischen Phalanx und übrigens auch neben dem außenpolitischen Ministerium, das ja keineswegs mehr eine Garantie ist für Erfolge, wenn wir also an Heiko Maas denken oder auch selbst Guido Westerwelle, da hat man schon erlebt, dass das Außenministerium in keinster Weise Garant für besondere Prominenz war. Also Annalena Baerbock wird da noch sehr kämpfen müssen. Aber mit Familie haben sie zumindest noch ein Standbein, mit dem sie auch hoffen können, Punkte zu machen und damit auch gesellschaftspolitisch relevant zu sein.
Da gucken wir auf die SPD. Die SPD besetzt 7 Ministerien. Das Bauministerium, dieses Neugestalter, hatten Sie gerade schon angesprochen. Und bei der SPD wird auch das liegen, was scheinbar keiner haben wollte, Gesundheit.
Ja, das ist hoch bemerkenswert und das war ja auch interessant, dass Olaf Scholz heute mit einer vorgelesenen Rede, wohl offensichtlich kurzfristig gefertigt und auf Nummer sicher gehend, mit einer Rede eben genau zu Corona angefangen hat. Und hier wird klar, warum er dieses ja von allen ein Stück weit verschmähte Ministerium am Schluss dann wohl doch zur SPD geholt hat, weil er weiß, er kann ohne eine Lösung oder zumindest eine klare Bearbeitung der Corona-Frage aus dem Kanzleramt beziehungsweise in direkter Nähe des Kanzleramtes diese Koalition gar nicht erfolgreich stemmen. Die Corona-Krise wird von Anfang an diese Koalition überschatten. Wenn es dort nicht klar konturiert und klar übrigens auch offensiv vorgeht und wahrscheinlich auch weit stärker noch gegen die FDP, die ja eigentlich bisher nur für völlige Begrenzung der Corona-Maßnahmen stand und auch jetzt eher der hemmende Part ist, wenn es hier Scholz und der SPD nicht gelingt, konsistent diese Welle zu bekämpfen, die ja aufkommt und die immer mehr zu eskalieren droht, dann hat die neue Ampelkoalition ohnehin einen ungeheuer schlechten Start. Deswegen war es durchaus konsequent, dass die SPD sich dieses Gesundheitsministerium, obwohl es so ungemein schwer ist, oder Herr Spahn ist ja nun ganz ersichtlich gerade daran gescheitert, sich dann doch ins eigene Haus geholt hat.
Die übrigen Ministerien, die die SPD jetzt besetzt, waren mehr oder minder erwartbar, oder?
Da war sehr vieles erwartbar. Bei Verteidigung hatte man lange gedacht, dass es vielleicht die FDP sich organisieren würde. Frau Strack-Zimmermann war da im Gespräch. Jetzt hat die SPD aber wirklich eigentlich sehr starke Ministerien besetzt. Innenministerium, ganz klassischer Art, da ist die große Frage, ob es vielleicht die bisherige Justizministerin Frau Lambrecht wird. Aber sie hat die SPD auch mit Boris Pistorius in Niedersachsen einen sehr starken Innenminister. Es könnte sein, dass er quasi den neuen Otto Schily 2.0 gibt. Das ist klassischerweise wichtig für die SPD, weil die Frage innerer Sicherheit für viele der eher konservativen SPD-Wählerinnen und Wähler eine wichtige Komponente ist. Verteidigung ganz originär auch. Da gibt es eine lange Tradition von Helmut Schmidt und anderen, die also Verteidigung gemacht haben und von klassischer SPD-Tradition. Interessant dann Entwicklungspolitik. Das ist nicht so üblicherweise unbedingt eine, ja gut, aber auch da Heidi Wiczorek-Zoll, auch das nicht untypisch. Und natürlich Arbeit war sowieso gesetzt mit dem zweiten wichtigen Mann aus der letzten Legislaturperiode mit Hubertus Heil. Das ist also klassischerweise, die SPD deckt insofern, ganz anders als Grüne und FDP, die doch eher in ihren klassischen Gefilden geblieben sind, die SPD deckt interessanterweise die Ministerbreite in ihrer ganzen Weite ab. Da ist doch sehr vieles zu Hause, was in Gänze die Politik darstellt.
Herr von Lucke, da würde ich gerne noch wissen, jetzt sind wir ja die Ministerien, die 16 durchgegangen. Wie schätzen Sie das ein? Wo spielt denn hier Anspruchsdenken oder vielleicht auch Machtgebaren eine übergeordnete Rolle? Wo ist es tatsächlich organisch verteilt? Ist Ihnen diesbezüglich was aufgefallen?
Ich halte das nicht für unorganisch, dass beispielsweise die Grünen ganz klar kenntlich gemacht haben, wir haben nur ein einziges, oder sagen wir, ist das allerwichtigste große Ziel und daran damit steht und fällt der Erfolg der grünen Politik. Wir müssen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Das ist durchgesetzt an dem Punkt. Die FDP hat ihre Domäne der Finanzen klar gemacht. Also klar dafür zu sorgen, mit dem Begriff von Karl Schiller, dem alten SPD-Minister, es müssen die Tassen im Schrank gehalten werden. Das ist ihr Versprechen an die konservative, gut situierte bürgerliche Mitte, dass sie sagen, so, wir werden dafür sorgen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und die SPD eben in ganzer Breite, es gibt bloß ein kardinales Problem. Alle drei Parteien haben bisher, und das ist ganz klar angelegt, nach ihren eigenen Interessen diese Ministerien besetzt. Die große Frage wird sein, und dafür wird vor allem Olaf Scholz verantwortlich sein, ob es gelingt, eine große Überschrift für das Ganze zu finden. Ob es gelingt, mehr als, wie er es sagte, eine Politik des kleinsten gemeinsamen Klientelnenners, so würde ich es beschreiben, zu machen. Also nur, dass jeder das rausholt, was ihm zusteht. Es kommt auf die, wie Scholz sagte, Politik der großen Wirkung an. Das waren bisher und vom heutigen Tage aber vor allem Überschriften, die gesetzt wurden. Genau wie der große Überschrift, mehr Fortschritt wagen. Das war ja in Anlehnung an Willy Brandt die Hauptüberschrift. Willy Brandt sagte, 69 mehr Demokratie wagen. Das ging damals einher mit einer wirklichen, man kann fast sagen, mit dem alten Wort von Helmut Kohl, mit einer geistig-moralischen Wende, einer großen gesellschaftlichen Aufbruchssituation. Diese drei Parteien, und das wird die ganz große Aufgabe sein, müssen erst noch unter Beweis stellen, dass sie wirklich zu dritt auch über den Schatten springen. Dass zum Beispiel die FDP auch in der Lage ist, ihrer eigenen Klientel etwas zuzumuten, vielleicht doch noch zu Abstrichen zu kommen, vielleicht sogar zu einer Umverteilungskomponente, damit es zu einer organischen Klimapolitik kommt. Nur dann, glaube ich, wird diese Politik der großen Wirkung am Ende wirklich stehen und es wird mehr sein als bloße Ankündigungspolitik.
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Maßlos überschätzt, der Koalitionsvertrag, das war der Tag heute und da sind unsere Gesprächspartner doch überwiegend zu dem Schluss gekommen, ist schon gut, dass die Parteien sich so viel Zeit genommen haben, um einen Koalitionsvertrag mit bindenden Versprechen auszuhandeln. Und in 10 Tagen wissen wir dann, ob es auch so kommen wird, wie am Verhandlungstisch skizziert. Den Tag gibt's auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ihnen noch einen entspannten Abend.